die Form des kapitalistischen Denkens hat sich so maximiert zu Ungunsten einer Vorstellung von Bildung und der Wichtigkeit von der Kultur oder warum das wichtig ist, dass ich wirklich, also ich möchte nicht sagen, ich sehe schwarz, aber ich sehe mindestens grau.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 128. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum Freigeistern-Gespräch mit Thomas von Steinecker, Schriftsteller, Dokumentarfilmer, Hörspielautor, Comic-Szenarist, Journalist und seit neuestem Host des Podcasts Einfach kompliziert. Kulturgeistern habe ich diese Folge genannt, denn das ist, was ich mit Thomas von Steinecker verbinde. Er macht, er prägt Kultur, er macht viel. Ich habe mich immer gefragt, wie macht er das nur, dieses Nach- und Weiterdenken und Erzählen in allen möglichen Medien für alle Sinne? Ich habe einige seiner Romane gelesen. Wallner beginnt zu fliegen, damit ging es 2007 los. Dann die Verteidigung des Paradieses, die Privilegierten und ganz neu Schwestern. Dieser Roman erscheint im September 2026. Ihr müsst euch also noch ein bisschen gedulden, wie alle Romane von Thomas von Steinecker im S. Fischer Verlag. Ich kenne etliche seiner Dokumentationen über Rainer Maria Rilke, Leonard Bernstein oder Ottfried Preußler. Im Dezember diesen Jahres kommt sein Filmporträt über Michael Ende raus, da durfte ich sogar mitmachen. Ihr ahnt, ich wollte mehr wissen und darum freue ich mich ganz besonders, dass Thomas von Steinecker sich mitten im Schnitt seines Michael Ende Films Zeit genommen hat für Freigeistern, für Kulturgeistern in Zeiten, in denen die Kultur klein gemacht wird und manchmal dem Ausverkauf preisgegeben. Die Filme und das Filmen, die Romane, das Schreiben, U gegen E, die Literaturkritik, der Literaturbetrieb, der Kulturbetrieb, wo wir stehen, wohin wir wollen, über das und vieles mehr werden wir gleich sprechen. Kulturgeistern war, ist und bleibt trotzdem ein Fest. Denn zu jedem Zweifel, zu jedem Verzagen, zu jedem Anecken oder Ermüden, zu jedem Pessimismus gibt es immer etwas, das sich dagegen halten, das sich entgegnen lässt. Auch, ja, das Freigeistern-Auftaktgedicht hört am besten selbst.
Hallo, ich bin Thomas von Steinecker und ich lese eines meiner Lieblingsgedichte von Goethe. Nämlich die Hoffnung. Doch solcher Grenze, solcher eherne Mauer, höchst widerwärt'ge Pforte wird entriegelt. Sie stehe nur mit alter Felsendauer. Ein Wesen regt sich leicht und ungezügelt aus Wolkendecke, Nebel, Regenschauer. Erhebt sie uns mit ihr, durch sie beflügelt. Ihr kennt sie wohl, sie schwärmt durch alle Zonen. Ein Flügelschlag und hinter uns Äonen.
Hallo und herzlich willkommen, lieber Thomas. Wie schön, dass du heute hier bist.
Hallo Christine, schön, dass ich hier sein darf.
Wir fangen wie immer bei Freigeistern mit dem Fragebogen an. Bist du bereit?
Ready or not? Ich bin bereit.
Warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
Ich war absoluter Vielleser. Eigentlich seit ich lesen konnte, also ich kann mich gar nicht anders erinnern. Ich lag immer irgendwo und habe ein Buch gelesen.
Gab es da Vorlieben? Also Genre, weiß ich nicht, Kinderbuch, Jugendbuch, gab es? Okay.
Das war auch so ein bisschen nerdmäßig. Es hatte nicht nur inhaltliche Gründe, sage ich mal. Ich liebte Jules Verne Und von Jules Verne gab es mehrere Ausgaben. Und die Ausgabe, die ich bevorzugt habe, war von Diogenes. Weil die von Diogenes hatte so zeitgenössische, also damals, als es rausgekommen ist, 19. Jahrhundert, so Stahlstiche oder Kupferstiche, also jedenfalls so zeitgenössische Illustrationen, die sehr realistisch aussahen. Und es war in ziemlich großer, schöner Schrift gesetzt. Es gab so eine Konkurrenzausgabe von Fischer, die auch ganz anders übersetzt war, so ein bisschen aktualisiert, frech. Ich glaube, von Wolf Wondratschek war das sogar überarbeitet, dass das so ein bisschen für die 70er, 80er Jahre aufgemöbelt wird. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin immer bei dieser Diogenes-Ausgabe hängen geblieben und habe mir dann ein Band nach dem anderen gewünscht. Also wir reden hier über ein Alter von so 9 oder 10.
Das ist mir unheimlich. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie stelle ich mir das vor? Der kleine Thomas liegt, keine Ahnung, auf dem Bett oder Sofa und stellt sich solche Fragen. Hast du dir das nachträglich als im Übrigen sehr schöne Legende deiner selbst überlegt oder war das wirklich so?
Dass ich die eine Ausgabe der anderen vorgezogen habe, meinst du?
Ja, und dass du so darüber nachgedacht hast?
Ja, also verbalisieren kann ich das jetzt erst so im Nachhinein, aber diese Argumente waren für mich völlig ausschlaggebend. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Das ist ja auch das Geheimnis von so Buchserien, dass man irgendwie so angezogen ist von der Gestaltung, dass man alle Bände haben möchte. Es hat dann nicht immer nur inhaltliche Gründe, sondern es geht dann um das Phänomen der Serie. Und das war eben bei mir dann Jules Verne. Also wie gesagt, wir reden über die frühen Mitte 80er Jahre. Da war auch das Phänomen der Buchserie, wenn man jetzt von Honey und Nanny oder so absieht, noch nicht so ausgeprägt.
Damit erübrigt sich fast die nächste Frage, nämlich das Lieblingsbuch der Kindheit? Fragezeichen.
Ich komme jetzt wahrscheinlich so als Komplett-Nerd irgendwie rüber, aber also lange Zeit, und ich habe es jetzt tatsächlich auch wegen einem anderen Projekt vor ein paar Monaten nochmal gelesen, lange Zeit, mein Lieblingsbuch war von, surprise, Jules Verne, ein ganz unbekannter Roman, Die Gestrandeten. Das ist ein ganz später Roman, der aber wirklich toll ist, weil er eigentlich realistisch erzählt ist. Der handelt von einer Insel bei Patagonien, wo so ein Anarchist, so ähnlich wie Captain Nemo, auf dieser Insel ist und sich von der Menschheit losgesagt hat und da so seinen Anarchismus freien Lauf lässt. Und dann stranden auf dieser einsamen Insel, strandet ein Schiff mit Ausgewanderten, so 400-500 Ausgewanderte aus allen Nationen. Und die gründen dann sozusagen eine neue Zivilisation, weil sie dann nicht mehr wegkommen. Und der Anarchist muss sich irgendwie mit ihnen arrangieren, obwohl das voll gegen seine Überzeugungen ist. Und so dieses Setting, dieser Konflikt und dann diese ganz unterschiedlichen Charaktere. Also heute würde man wahrscheinlich sagen, es ist ein polyfiguraler Roman oder so, weil es so viel Protagonisten gibt. Irgendwie 20, 30 Geschichten parallel und ganz viele Kinder auch. Das hat mich total fasziniert. Jules Verne ist ja eigentlich sonst eher so Science Fiction und das war der erste, in Anführungszeichen, Erwachsenen- oder realistische Roman, den ich als Kind gelesen habe. Deswegen hat mich das total geprägt, auch dann als Schriftsteller später. Das ist irgendwie so eines dieser Bücher, die ich immer nachahmen wollte.
Ich wollte gerade sagen, wenn man dein Werk als Schriftsteller kennt, dann erkennt man da durchaus Grundsätzliches, was sich da verbinden lässt oder eben dann weiterschreiben lässt. Kurze Rückversicherung, von welchem Alter, bei dir reden wir jetzt da bei der Lektüre? Sag's ruhig, du bist eh schon Nerd.
Ich befürchte, das kommt alles total verhaltensgestört und seltsam rüber oder vielleicht auch so als Angeberei. Also ich weiß, mit 12 war für mich so eine Wegscheide, weil ich da angefangen habe, Kafka zu lesen. Und danach war irgendwie alles anders. Und das heißt, es muss davor stattgefunden haben. Also 10, 11, denke ich mal.
Wahnsinn. Und hattest du jemanden, mit dem du darüber gesprochen hast?
Ich hatte niemanden. Nein, also von meinen Mitschülern sowieso nicht. Für meinen Vater, der total natürlich so Bildungsbürger und intellektuell ist, war das auch fremde Welt, also weil das ja quasi Unterhaltungsliteratur ist und nicht das, was er sich so vorgestellt hat, worüber man sich dann auch austauschen kann. Ich muss gleich sagen, ich habe wirklich nie die klassische Kinderbuchliteratur als Kind gelesen. Ich habe die erst als Erwachsener gelesen, also so Astrid Lindgren und Michael Ende und Preußler, das kam alles erst wirklich im Erwachsenenalter. Also Jules Verne war ich wirklich allein auf weiter Flur. Ich habe auch immer noch das Gefühl, dass es nicht sehr viele Menschen gibt, die sich immer noch für Jules Verne begeistern in Deutschland.
Ich würde ja sagen, es ist einer der Abenteuerautoren. Ich habe ihn nie gelesen. Ich glaube, das war sehr typisch Jungsbuch.
Total. Also es
Ja.
ist immer noch besser als Karl May. Also im Nachhinein ist es natürlich auch 19. Jahrhundert. Also es gibt ganz viel Rassismus und Antisemitismus, den ich als Kind natürlich nicht so wahrgenommen habe. Aber so im Nachhinein wird einem da schon vieles klar oder man liest es jedenfalls anders.
Und interessant, dass hier schon, worüber wir ja nachher noch sprechen werden, dieses Abwerten der sogenannten Unterhaltungsliteratur greift. Sehr spannend. Gibt es ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Ja, aber das hing mit den Illustrationen zusammen. Ich weiß auch wirklich gar nicht mehr, wie es hieß. Ich kann es nur beschreiben. Das muss dann wirklich so ganz frühes Lesealter gewesen sein, 6, 7 oder so. Ich erinnere mich an ein Buch. Es war ein Buch, keine Erzählung, das eben illustriert war. Das handelte von einer Katzenwelt oder Katzenstadt, wo quasi die Katzen wie Menschen allen Berufen nachgegangen sind. Und da gab es eine Illustration von so einem Markt, wo die einkaufen gehen. Und da gab es einen Stand, wo Mäuse verkauft wurden, also tote Mäuse. Und das war auch bildlich dargestellt, wie die da so aufgereiht tot lagen, so wie Katzenzungen, so Mäusezungen und marinierte Mäuse und so. Echt, echt krass brutal. Und das verfolgt mich heute noch. Dieser Einbruch der Brutalität. Vielleicht auch in Verbindung dessen, dass das eigentlich in dem Buch so wie so ein Witz dargestellt wurde, so ganz lustig. Und ich als Kind war total erschreckt, wie man über sowas einen Witz machen kann. Also es hat mich wirklich richtig, richtig verfolgt.
Ich würde jetzt so gern sagen, du meinst bestimmt, aber ich muss passen, bei mir klingelt es nicht.
Es war, glaube ich, wirklich kein Klassiker oder so.
Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
Das ist von Heimito von Doderer, die Strudelhofstiege tatsächlich. Das ist so ein Klassiker der Moderne, sagen wir mal, obwohl er erst Anfang der 50er erschienen ist. Aber gehört natürlich zu diesem Komplex irgendwie Mosel, Kafka, Joyce, Proust. So ein großer Gesellschaftsroman von Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts, unterschiedliche Gesellschaftsschichten, Handlung. Es gibt quasi keine. Das finde ich sehr angenehm. Wenn man das heute pitchen würde, würde jeder sofort sagen, du lass mal stecken und dann noch irgendwie 600, 700 Seiten über irgendwelche Leute mit ihren Alltagsproblemen und so viele, dass man sowieso irgendwie nach 20 Seiten aussteigt, weil man den Überblick verloren hat. Und es passiert überhaupt nichts. Es ist immer irgendwelche Sommertage und man spielt Tennis und geht dann vom Tennisplatz in die Wildnis und hat Unterhaltungen und irgendwelche Flirts bahnen sich an. Es hat aber irgendwie was ganz Seltsames, Metaphysisches. Wenn man das wieder erzählt, die Handlung, wirkt es eigentlich unglaublich banal und man könnte fast meinen, das ist irgendwie so ein Hans-Moser-Film. Und das Gegenteil ist der Fall, weil es ist stilistisch wahnsinnig toll. Eigentlich sehr verschachtelte Sätze, aber so geschrieben, dass die Verschachtelung gar nicht auffällt, was ja echt eine Riesenkunst ist. Und es hat dieses Österreichische, das mich jetzt outen, ich bin ja österreichischer Staatsbürger. Und meine Familie kommt aus Österreich, deswegen habe ich dafür Wien natürlich so einen besonderen Faible. Und ist mir alles wahnsinnig vertraut, das Wien, was da geschildert wird, auch dieser Dialekt, den man vielleicht als Außenstehender gar nicht so nachvollziehen kann. Es hat irgendwie so eine komische, oder was heißt komische, es hat so eine mich total in den Bann ziehende Frage nach den letzten Dingen und nach dem Schicksal und dem Zufall, und das Ende ist so bewegend, obwohl da eigentlich auch wieder fast nichts passiert, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich einfach ein bisschen komisch. Also dieser Roman ist so toll und ich habe dann auch alles andere von Doderer nochmal gelesen und war so traurig irgendwie, dass ich dann nichts mehr von ihm hatte, weil das alles so, es ist alles so derselbe Ton eigentlich, es ist immer sehr ähnlich und dasselbe Buch, aber es erfüllt mich irgendwie. So ist es so richtig so eine, ja, es erfüllt irgendwie das Lesen und den Tag mit Sinn, wenn man Doderer liest.
Hui.
Oh je.
Soll ich dir was gestehen?
Wieder was gesagt. Ja. Du hast nie Doderer gelesen, oder?
So sieht's aus. Aber ich werde mich jetzt mal ranwagen.
Ja.
Also dein aktuelles Lieblingsbuch begleitet dich demnach schon sehr lang und der Autor gleich mit.
Ja, also ich habe es immer wieder probiert und das gibt vielleicht auch Mut den Leuten, die sagen, ich komme da überhaupt nicht rein. Ich glaube, ich habe 4, 5 Anläufe gebraucht, bis ich da reingekommen bin. Also man muss wirklich auch in der Stimmung sein und ganz viel Zeit haben, bis man da reinkommt.
Also du hast es mehrfach versucht und trotzdem zu Ende gelesen. Gibt es denn ein Buch, das du nicht zu Ende gelesen hast? Und wenn ja, welches und warum?
Die meisten.
Wirklich?
Ja, es ist irgendwie, es ist schlimm.
Du klingst jetzt so nach einem, der sich ganz tief reinbegibt beim Lesen und der...
Ja, aber ich lese natürlich nicht als Leser, sondern als Schriftsteller. Das ist ja irgendwie die Erbsünde. Verstehe. Ich kann das nicht abschalten. Also mir gelingt es einfach nicht mehr, so rein aus Genuss irgendwas zu lesen. Ich lese das natürlich immer auch irgendwie so wie, ein bisschen übertrieben gesagt, wie so einen väterlichen Freund, der mir ein bisschen Tipps geben kann oder Ratschläge. Wie habe ich es gemacht? Schau hier die Lösung und so weiter. Also Stichwort auch Schachtelsätze und so. Das wäre jetzt unfair oder es würde mich vielleicht sehr unsympathisch machen, wenn ich jetzt da Namen nennen würde. Also sagen wir mal so pauschal, die meisten meiner zeitgenössischen Kollegen und Kolleginnen, das interessiert mich natürlich total, was die schreiben und auch vor allem thematisch, weil ich das immer sehr inspirierend finde. Und das hat gar nichts eigentlich mit der Qualität dann zu tun, oder? Das heißt ja überhaupt nicht, dass es ein schlechtes Buch ist, nur auch unter dem Aspekt, dass ich das als Schriftstellerkollege lese. Mir gibt das einfach dann nichts, weil ich nach 10, 20, 30 Seiten merke, okay, da geht's hin, das möchte er oder sie und ich habe es verstanden und interessant, okay. Ich lese die dann auch nicht unter dem Aspekt, ich möchte jetzt ein unterhaltsames oder gehaltvolles Buch lesen, sondern ich lese die dann eher unter dem Aspekt, was ist gerade ein Thema oder wie gehen die das an oder was sind gerade Schreibweisen, aber dazu muss ich dann nicht das ganze Buch lesen.
Ja, total spannend. Ist es ein Verlust?
Überhaupt nicht. Es ist teuer. Es ist, kostet Geld.
Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Okay. Faust 2.
Uff, Gott sei Dank, es gibt was.
Oh, es gibt ganz viel. Ich hatte überlegt, Dublin, Berlin, Alexanderplatz, das wollte ich auch immer lesen, aber habe es nie geschafft, weil es mich einfach auch nicht so interessiert hat thematisch. Aber Faust 2, ich habe ja einen Podcast mit meinem lieben Cousin, einfach kompliziert, nennen wir den, indem wir Bücher und Werke klassischer Musik rezipieren und darüber sprechen, die eben als kompliziert gelten und die man einfach auch irgendwie verstehen könnte. Und dazu gehört jetzt auch Faust 2, habe ich auch beschlossen, weil das einfach auch ein guter Anlass ist, um Sachen sich vorzunehmen, die man immer so vor sich hergeschoben hat, ja. Und Faust 2, ich glaube, man muss es irgendwie mal gelesen haben oder zumindest versucht haben, ja.
Das ist eine aufwendige, aber sehr schöne Lösung, zu sagen, okay, ich spreche drüber in meinem Podcast, dann lese ich es jetzt auch mal.
Ja, ja, das ist ein bisschen masochistisch auch, ja.
Ja, so ganz allmählich kriege ich, glaube ich, so eine Vorstellung über die Bücher und dein Lesen und natürlich immer mehr über dein Schreiben auch. Jetzt hast du ja schon gesagt, von Doderer, 600 Seiten, deshalb interessiert mich die nächste Frage ganz besonders. Ab wann ist ein Buch zu dick?
Es hat eigentlich eher so optische Gründe, wenn das so richtig dünn oder eng gesetzt ist und dann auch noch Dünndruckausgabe, dann kann es auch nur 300 Seiten haben oder 250, dann geht bei mir aber schon irgendwie der Vorhang zu. Wie bei Jules Verne, es hat oft sehr außerliterarische Gründe eigentlich. Wenn es schön gesetzt ist, dann kann es gerne 500, 600 Seiten haben, dann lese ich das.
Habe ich jetzt schon rausgehört. Ja. Das ist enorm. Wir gehen zurück zur kurzen Form oder überhaupt mal zur kurzen Form. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichts?
Ich bin nicht so der große Gedichtleser, muss ich gleich voranschicken. Und ich kann das jetzt auch nur, weil ich gerade einen Film über ihn gedreht habe.
Ah, ich ahne.
Ja, stiller Freund der vielen Fernen, fühle, wie dein Atem noch den Raum vermehrt. Es waren jetzt zwei Teilen von Rilke. Das letzte Sonett an Orpheus. Das ist echt der Wahnsinn. Also ich kann es gar nicht beschreiben, wie toll dieses Gedicht ist. Ich muss auch gleich sagen, ich verstehe es gar nicht.
Aber das ist ja das Tolle.
Ja, ich finde es trotzdem Wahnsinn.
Ja.
Ich ahne es nur, worum es geht. Und Stichwort Schriftstellerkollege, da weiß ich zum Beispiel, ich werde nicht mal in die Lichtjahre in die Nähe kommen dieser Qualität. Das ist einfach absolut magisch, dieses Gedicht. Der hat auch wirklich viel pathetischen Quatsch geschrieben, aber das
Ja.
gehört so für mich zum, wie soll ich das sagen? Es gibt doch diese Voyager-Sonde, die mit Errungenschaften der Menschheit an irgendwelche außerirdischen Wesen geschickt wurde.
Ja, ja,
Und
ja.
da müsste dieses Gedicht unbedingt rein, weil das ist eine der großen Errungenschaften der Menschheit.
Meine Güte, und das ist eine wunderschöne Definition von Lieblingsgedicht, wo viele nämlich sagen, was soll das denn sein?
Okay.
Mit der Sonde ins All. Super. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator, du merkst, wir sind hier bei der Kinder- und Jugendliteratur, würdest du dich gern porträtieren lassen?
Ja, Sean Tenn.
Ah, super, ja.
Du bist die Expertin, aber ich würde den schon als Kinder- und Jugendbuchautor
Ja,
auch
ja, ja.
bezeichnen. Obwohl das zeigt schon wieder, dass man das viel zu eng sieht. Also
Absolut.
so ist diese, ich habe die letzten Titel gar nicht so präsent. Also Geschichten vom Rande des Universums war, glaube ich, eines.
Ja,
Und das
ja.
letzte war auch so eine Mischung aus Gedichten, die teilweise echt wunderschöne Gedichte und Texte, Prosatexte sind. Ich weiß leider nicht mehr den Titel. Ja, und da würde ich einfach sagen, das ist halt fantastische, märchenhafte Literatur oder auch Fabeln, aber nicht, ich würde es jetzt nicht so als Gattung definieren. Der hat ja auch so ganz unterschiedliche Stile oder Techniken, sagen wir mal. Ich weiß gar nicht, was das im Detail alles ist. Acryl und dann macht er manchmal auch Fotos von so Sandfiguren. Da gibt es zum Beispiel von den Märchen der Gebrüder Grimm hat er eine Ausgabe gemacht, wo man nur so Sandformen sieht. Also ich halte den einfach für einen der größten Künstler unserer Zeit. Ich erachte mich ja aber eigentlich auch gar nicht, ehrlich gesagt, als würdig von ihm da porträtiert zu werden, aber wäre gleichwohl gespannt. Ja.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Das ist echt eine schwierige Frage. Das kann ich kaum beantworten. Also da, weil ich Lesungen gar nicht so gern habe. Ich bin ja nicht so, also oft können Autorinnen und Autoren auch gar nicht so richtig gut vorlesen. Ich würde es eher so als Gesprächsangebot sehen. Und da, also es geht ja um Leben der Autoren, nehme ich mal an. Wir bewegen uns ja nicht im Geisterreich.
Doch, doch, du darfst dich auch ins Geisterreich bewegen, klar.
Ach so, das eröffnet natürlich völlig neue Dimensionen, ne?
Das glaube ich dir.
Ich bleib mal in der Gegenwart. Also da würde mich tatsächlich Stephen King interessieren. Mit dem würde ich mich gerne mal unterhalten, weil ich den auch für einen der allergrößten halte. Also es hat mich wirklich, habe ich auch erst vor 10 Jahren ungefähr zum ersten Mal gelesen. Ist ja eigentlich so ein Buch, was man als Teenager liest und dann freut, dass man so viel Angst kriegt. Also das würde ich gleich neben Krieg und Frieden würde ich das Buch einsortieren. Das ist ganz, ganz tolles Buch. Und da würde mich sehr viel dazu interessieren. Und da hätte ich sehr viele Fragen an Stephen King.
Mal gucken, ob wir das dann alles nach und nach bei eurem Podcast einfach
Ich
kompliziert
glaube,
hören.
Philipp und Stephen King ist nicht kompatibel. Aber mal schauen.
Ja gut, das kann ja auch mal spannend sein. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Das ist ja so angeklungen. Wir sorgen mir einfach viel zu viele Bücher, die ich dann nicht zu Ende lese. Und die müssen dann ja auch ins Regal, weil ich keine E-Books lese. Und das ist schrecklich. Und irgendwann müssen die auch alle dann entsorgt werden, die da einfach schon seit 10, 20 Jahren rumstehen, die ich nicht zu Ende gelesen habe. Und das ist das Schreckliche eigentlich. Aber das würde ich jetzt so im weitesten Sinne als Guilty Pleasure bezeichnen, dass ich mir halt immer auch leiste, Bücher zu kaufen, wo ich eh schon weiß, dass ich die nicht zu Ende lesen werde.
Das ist ein sehr, sehr schönes Guilty Pleasure.
Naja, teuer.
Für die AutorInnen zumindest und die Verlage und die Buchhandlung.
Naja, für mich vor allem, weil ich es ja zahle, ne? Ja.
Ich war jetzt tatsächlich mehr bei Pleasure als bei Guilty, da
Okay.
kannst du mal sehen.
Ja.
Jetzt hast du ja schon gesagt, du hast zumindest als Kind gar nicht so viel Kinderbücher und Jugendbücher gelesen. trotzdem die Frage dann als vielleicht erwachsener Mensch. Es gibt ja so Kinderbuchhelden und Heldinnen. Welche Figuren aus dieser Kinderliteratur brauchen wir heute ganz besonders und warum?
Na, es ist jetzt nicht sehr überraschend, worauf ich da komme. Momo. Das ist so ein bisschen die Figur unserer Zeit, würde ich sagen, wenn man sagt, wir sind immer nur auf Effizienzdenken getrimmt und immer schlimmer und haben keine Zeit mehr für irgendwas und wissen es auch nicht zu wertschätzen, etwas zu tun, was jetzt nicht unmittelbar einen Gewinn bringt oder so. Ja, dann ist Momo mit ihrer Schildkröte bestimmt eine Figur, von der viele heute lernen können.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich nicht so gerne mich irgendwie selbst da analysiere.
Ja.
Aber Dusa würde ich es nennen.
Das musst nicht, du, glaube ich,
ja, das muss ich muss es wahrscheinlich auch erklären. D, ja. Doppel-O-Z-I-R. Also nicht Loser, wobei ich das ganz lustig fände, wenn alle irgendwie denken, das Buch würde Loser heißen. Aber es heißt Duser. Duser, ich weiß nicht, kennst du die Fraggles?
Nein.
Echt, du kennst nicht die Fraggles, aber nein. Schon mal gehört? Gar nichts, sagt gar nichts.
Es bleibt ganz still.
Okay, Jim Henson?
Ja.
Jim Henson hat in den 80er Jahren so eine Serie neben Muppet Show und anderen und es gibt auch so eine ganz tolle Serie, fällt mir gerade ein, The Storyteller. Sagt die irgendwas? Das war so eine Mischung aus...
Nur die Muppet Show
was. Ja, ja, da hat er alte Märchen erzählt und es gab einen realen Geschichtenerzähler, das war, glaube ich, John Hurt hieß der, ganz großer Shakespeare-Schauspieler auch und der hat mit so einem Stoffhund, also so einem typischen Jim Henson-Hund, der mit Augen rollen kann und Ohren bewegen und so, dem hat er diese Geschichten erzählt und dann hat sich die Umgebung plötzlich in diese Geschichte verwandelt, wie so Scherenschnitte zum Beispiel und dann ist man in die Geschichte rein und gut, jetzt schweife ich ab, aber es fällt mir nur gerade ein, weil es echt eine tolle Serie war. Der Jim Henson hat eben auch die Fraggles gemacht und die Fraggles sind wie so Ratten, die unter der Erde wohnen und da eine Stadt haben und die ernähren sich von so Zuckerstangen. Und die Zuckerstangen werden hergestellt von so ganz kleinen Bauarbeitern, die so groß sind wie so Playmobil-Männchen, die auch immer so Helme haben. Und die bauen Städte aus Zucker. Also die sind die ganze Zeit, sitzen sie nur im Kran und in Baggern und bauen diese Städte und dann kommt die Fraggles und rücksichtslos wird die Stadt weggefressen. Und die Bauarbeiter, unbeeindruckt, die haben auch überhaupt keine Mimik, die bauen immer weiter. Und das sind die Duser. Und ich konnte mich so super mit ihnen identifizieren. Immer nur, also wirklich krankhaftes Arbeiten, unbeeindruckt von fresssüchtigen Fraggles.
Thomas, das ist ja großartig. Weißt du, welche Assoziation ich hatte? Ich dachte, du meinst, ich habe Dusa verstanden, D-U-S-A, und dachte dann so an die Medusa, aber das kann jeder, also lassen wir das mehr. Nein. Dusa, herrlich. Einfach immer weiter bauen.
Immer weiter. Es ist sowohl Vorbild als auch das tragische Potenzial dieser Dusa.
Absolut.
Ist ja unfassbar.
Ja.
Und die nehmen das stoisch hin und machen immer weiter. Und dann diese ADHS-Fraggles um sie rum, das ist, ich find's genial.
Ich auch. Ich bin gespannt. Bitte schreiben. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Das soll jetzt nicht so wirken, als würde ich alles immer an Projekte rückschließen, die ich gemacht habe. Aber wahrscheinlich, mir fallen dann halt irgendwie Namen ein, mit denen ich mich auch deswegen näher beschäftigt habe. Aber was mich unglaublich reizen würde, wer ein Kinderbuch schreiben sollte, ist Werner Herzog. Und dann bitte auch als Audiobook einsprechen. Es gibt ja die Geschichte, dass er tatsächlich mal ein Kinderbuch eingesprochen hat und dieses Audiobook hat so eingeschlagen, weil tatsächlich alle Kinder, glaube ich, nach 2 Minuten tief und fest eingeschlafen sind. Also es hatte keine inhaltlichen Gründe, sondern diese Werner-Herzog-Stimme war so hypnotisierend einschläfernd, dass sie alle Kinder sofort, das war irgendwie der Renner. ist eine typische Werner Herzog-Geschichte. Ich habe sie nicht überprüft. Es klingt sehr nach einer dieser Geschichten, die Werner gerne erzählt, die aber nicht unbedingt stimmen müssen. Aber inhaltlich würde mich tatsächlich interessieren, was dabei rauskommen würde. Und ich kann mir auch tatsächlich gut vorstellen, dass wenn er Zeit hätte zwischen den 8 Projekten, die er immer noch als 85-Jähriger gleichzeitig nebeneinander macht, dass er durchaus Lust hätte, so ein Kinderbuch zu schreiben. Und es würde mich wahnsinnig interessieren, was dabei rauskommen würde.
Wahnsinn.
Ich muss ihn mal drauf ansprechen.
So, womit wir schon mittendrin wären, Werner Herzog. Über ihn hast du auch einen Dokumentarfilm gemacht. Ich bin völlig fassungslos. Erstes Bild Schwamm, was du alles in dich aufsaugst, neben dieser ganzen Arbeit, nämlich als Romanautor. Du hast eine Graphic Novel mitgeschrieben, du machst Hörspiele, eben Dokumentarfilme. Jetzt seit Juli, du hast es schon gesagt, jenen Podcast über Literatur und Musik zusammen mit deinem Cousin, der Cellist und Dirigent ist. Einfach kompliziert heißt der. Ich habe ihn die ersten Folgen gehört. Großartig. Also, du nutzt für dein ganzes Schreiben und Nachdenken und Weiterdenken ganz unterschiedliche Medien, die irgendwie alle Sinne ansprechen. Für mich sind es sehr viele Berufe auf einmal. Was bist du denn vor allem?
Schriftsteller. Wenn man irgendwie alles wegstreichen müsste und sagen würde, was musst du denn machen, damit du irgendwie weiterleben kannst oder damit es dir gut geht, das ist Schreiben. Und das war auch das allererste, was ich bei all diesen Sachen gemacht habe. Also zu den anderen Dingen, Filme machen und Hörspiel und was es da noch gibt, da bin ich ja mehr oder weniger durch Zufall gekommen. Ich habe ja auch nicht irgendwie eine Ausbildung als Filmemacher oder so. Das war wirklich totaler Zufall. Es ist alles schön und inspirierend und vor allem verdiene ich dadurch auch nicht sehr viel, aber so viel, dass ich es mir leisten kann, zu schreiben, womit man ja fast überhaupt nichts verdient. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich finde das schon ganz wichtig, dass man auch diese praktischen Seiten des Lebens und was es bedeutet, Künstler zu sein, betont. Aber wo es so eine existenzielle Notwendigkeit gibt und weswegen ich auch immer sagen würde, dass ich das bin, das ist Schriftsteller.
Und wann hat das angefangen? Wann hast du das erkannt, diese Notwendigkeit?
Mit 6.
Was?
Ja. Es gibt auch noch ein Gedicht, was ich damals geschrieben habe. Ich habe als Lyriker angefangen.
Mal.
Ja, weiß ich noch, habe ich mit 6 geschrieben. Also mein Vater, wichtige Figur in meinem Leben, Rilke Liebhaber vor dem Herrn. Also ich glaube, das Wort Liebhaber trifft es da sehr gut. Ich wollte, glaube ich, ihn irgendwie beeindrucken, habe dann ein Gedicht im Stil von Rilke geschrieben.
Nein.
Und dann hat er gemeint, du, das ist ja richtig gut. Und dann wusste ich, okay, es hat mir Spaß gemacht und ich habe Anerkennung bekommen, was ja in dem Alter auch ganz wichtig ist.
Ja.
Und ich glaube, da war dann der Beschluss gefasst, okay, ich werde Schriftsteller. Und das ging dann auch immer so weit. Ich habe einfach dann auch wirklich immer, und das ist nachprüfbar, weil es für mich dann auch irgendwann etwas seltsam war, dass ich mir gedacht habe, wann hat das eigentlich angefangen? Aber es ist nachprüfbar, dass ich wirklich mit 6 angefangen habe, immer ständig irgendwelche Texte zu schreiben, die zum Beispiel, fällt mir auch gerade ein, Nacherzählungen waren von Fernsehserien, den Fraggles und den Dusern zum Beispiel. Ja, da gibt es einen Text, den ich da geschrieben habe, auch mit dann so mit Buntstiften bemalt, wo ich eigentlich eine Episode von den Fraggles nacherzähle.
Und dann hast du angefangen, dir immer mehr dazu auszudenken, oder?
Das ist ja wahrscheinlich der Weg, dass wir mal echt ein interessantes Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen. Die meisten gehen, dass man anfängt mit Nachahmung und dann irgendwann merkt man, okay, das ist was Eigenes und das interessiert mich eigentlich viel mehr. Und so war das dann bei mir auch. Also das war sehr viel Jules Verne-Imitat und dann ganz viel Kafka-Imitat. Und ich bin ein bisschen am Überlegen, wann ich sagen würde, dass es dann eigentlich irgendwas Eigenes wurde. Also das hat dann, glaube ich, ja, richtig. Ich würde sagen, so mit 16, 17 hat das eigentlich angefangen. Da kamen dann sehr eigene, auch irgendwie im Nachhinein seltsame Texte, die so total komprimiert waren. Es war eigentlich fast wie so Prosagedichte. Und die haben immer eigentlich wie so im Zeitraffer eine Weltgeschichte erzählt, vom Urknall bis zum Ende. Und das auf 3 Seiten. Also ging wie so im Zeitraffer total schnell. Und es war immer so ein Satz, wie so ein Wortschwall oder Wortgewitter. Einer ging um Plattentektonik. Da hatten sich 2 Erdplatten ineinander verliebt und sind immer näher aufeinander zu. Die Gebirge haben sich ineinander geschoben und Gebirge sind draus entstanden und dann haben sie sich wieder voneinander entfernt. Also es war wie so eine Liebesgeschichte von Erdplatten, worauf man, glaube ich, auch nur gekommen ist, wenn es einem gesagt wurde, weil es so geschrieben war, so ein bisschen wie, die kannte ich damals nicht, aber im Nachhinein kommt mir das so vor, ein bisschen wie so die Wiener Gruppe, so Lautgedicht, Jandl.
Und wenn du jetzt zurückguckst, also wir kommen ja nachher noch auf dein Schreiben, aber so jetzt schon mal als ersten Überflug, gibt's denn da sowas wie einen formalen und auch inhaltlichen roten Faden, der sich durch dein Werk zieht?
Wenn wir jetzt gerade drüber sprechen, kommt mir das eigentlich gerade. Die Fragen, die du stellst, stelle ich mir ja normalerweise nicht. Deswegen ist es ja eigentlich ganz lohnend, auch mal darüber nachzudenken und so einen Blick von außen auf sich zu werfen. Aber weil wir gerade drüber gesprochen haben, über diese Anfänge, es sind eigentlich immer, wie soll ich sagen, so Komplettgeschichten oder so Lebensgeschichten von Anfang bis zum Ende. Ob das jetzt ein Mensch ist oder ein Land oder ein Tier. Aber es ist wahrscheinlich auch so eine gewisse Unfähigkeit, punktuell zu erzählen. Ich muss immer irgendwie so total erzählen, weil ich es mir anders nicht vorstellen kann. Auch so prägende Momente muss ich dann immer einen Rückgriff machen auf was in der Kindheit war und was dahin geführt hat, dass dieser Moment stattfinden kann und was danach passiert ist. Also das ist vielleicht so ein roter Faden, der aber vielleicht auch aus einer gewissen Unfähigkeit entstanden ist.
Naja, für mich klingt das jetzt erstmal schon auch nach einer sehr großen Aufgabe, die man sich da selbst stellt. Also keinesfalls eine Unfähigkeit, weil das heißt ja, wenn du das immer so als Ganzes siehst oder in dem Ganzen etwas erzählen willst, ist das halt einfach groß
ja,
und viel.
Es ist ja nicht eine Aufgabe, die ich mir selber stelle, sondern es passiert einfach nur.
Ah, okay.
Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich will jetzt ein Leben erzählen, sondern es gibt oft eine Szene oder eine Idee für irgendeine Form. Und das eine führt dann zum anderen. Und am Ende komme ich immer bei demselben raus, dass ich irgendwie ein Leben erzähle. Zum Beispiel bei dem neuen Buch. Ich weiß, du wolltest erst später drüber sprechen, aber da dachte ich mir irgendwie, ich überliste mich selber, indem ich nur 3 Lebensstationen erzähle und nur bei diesen Lebensstationen bleibe. Und siehe da, ich habe es wieder nicht geschafft, irgendwie nur dabei zu bleiben, sondern ein ganzes Leben zu erzählen.
Ja, das stimmt. Jetzt nennen wir auch den Titel. Der Roman heißt Schwestern und wird im September bei Fischer erscheinen. Wir sind ja hier auch in der Kinder- und Jugendliteratur. Nicht nur, aber eben auch. Und eine Sache haben wir vorher schon kurz angesprochen und die beschäftigt mich so sehr, nämlich der Begriff der Unterhaltung. Ist der für dich neutral?
Total neutral. Also ich finde das so überraschend, spannend, schockierend, auch an mir selber zu beobachten, was ich je nach Tagesform als unterhaltsam empfinde und was nicht. Also ich könnte gar nicht so mit dieser Überzeugung der Absolutheit, wie viele das tun, sagen, das ist Unterhaltung und das ist, was ist das Gegenteil von Unterhaltung, ernste Literatur oder anspruchsvolle, das kann ich gar nicht. Also es gibt, und wie gesagt, ich sage das wirklich mit einer peinlichen Naivität, es gibt, ohne jetzt das irgendwie, dass das nach Angeberei klingen soll, es gibt Tage, da ist für mich einfach ein Film von, sage ich mal, Tarkowski, du kennst Tarkowski?
Ja.
Endlose Einstellungen, gerne auch mal 5 Stunden lang, russische Steppen, ist für mich Unterhaltung pur, weil ich das in dem Moment einfach auch brauche, glaube ich, innerlich. Und das ist vielleicht so vergleichbar mit irgendwas Kulinarischem. An manchen Tagen möchte man eben Schokolade essen und an manchen, keine Ahnung, lieber eine Aprikose oder so, ja. Mhm. Und da würde man jetzt auch nicht sagen, das ist Unterhaltung oder anspruchsvolles Essen. Ja, was soll das sein? Und genauso ist es vielleicht auch bei so Kulturgütern im weitesten Sinne.
Wobei es natürlich Fast Food gibt und das lehnen wir alle ab.
Stimmt,
also
der
wer
Vergleich
sagt,
ist nicht gut, ja.
Wenn man sagt, hey, heute habe ich mir mal wieder bei McDonald's was reingezogen, da outest du dich schon als Banause.
Ja, du hast absolut recht. Der Vergleich funktioniert nicht, aber was ich damit sagen möchte, ich kann natürlich verstehen, dass, um bei dem Beispiel zu bleiben, Tarkowski für ganz viele Leute einfach zu schwierig ist. Und an den allermeisten Tagen meines Lebens möchte ich mir das auch nicht abends dann geben nach einem Tag. Aber es gibt eben Tage, wo das genau richtig ist und ich nehme es als unterhaltsam war. Da müsste man eben auch vielleicht mal definieren, was man als Unterhaltung versteht. Total. Aber für mich ist das in dem Moment also so, dass ich mich vielleicht Unterhaltung, dass ich mich nicht groß intellektuell anstrengen muss, sondern eher rezipiere und konsumiere, als dass ich da eine intellektuelle Leistung vollbringen müsste.
Das ist ja vielleicht dann doch, zumindest in der Rezeption, ein Unterschied.
Vielleicht.
Ja. Benutzt wird es ja als Abwertung. Also U und E, das eine E ist, da wollen wir alle hin, und U ist was für die Doofen. Wie sinnvoll ist so eine Einteilung?
Überhaupt nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Andererseits ist sie sinnvoll. Das merke ich immer wieder, weil großes Thema. Der Literaturbetrieb oder Betrieb ist so ein blödes Wort, aber das Feld der Literatur ist ja, löst sich ja quasi auf mit seinen Kriterien. Und gleichwohl sind sich, glaube ich, alle einig, dass es ja Kriterien weitergeben muss, was lesenswerte oder in Anführungszeichen, da fängt es nämlich dann schon an, gute Literatur ausmacht und was nicht. Es ist natürlich sehr subjektiv. Gleichwohl, glaube ich, gibt es einfach auch objektive Kriterien. Also angefangen bei richtiger Grammatik zum Beispiel. Und das kommt mir tatsächlich die letzten Jahre zu kurz, dass so eine Unterscheidung zwischen U und E irgendwie keinen Sinn mehr ergibt. Da, glaube ich, sind sich alle sehr schnell einig. Aber man sollte sich doch, glaube ich, gerade die Literaturkritik auch mal Gedanken machen, ob es nicht doch literarische Kriterien gibt, nach denen dann so eine Literaturkritik und überhaupt das Beurteilen von Literatur stattfindet. Weil wenn dann wirklich alles gleich ist, das kann es auch nicht sein. Also das jetzt wirklich, wie soll ich sagen, Fitzek, und nichts gegen Fitzek, aber dass Fitzek denselben Stellenwert hat wie meinetwegen Kafka oder Kleist, das kann nicht sein. Aber diese Diskussion wird ja gar nicht geführt. Oder man ist dann wieder ganz schnell eben bei U und E. Aber was daran ist anders? Oder warum würde man jetzt auch sagen, das eine hat einen Preis verdient, das andere nicht, wenn man das sagt? Also müsste man mal rechtfertigen. Aber stattdessen findet diese Diskussion nicht statt. Und es ist so ein, ich finde, so ein schleichender Verfall von so einer vollkommen Egalität in der Literaturkritik. Und damit tue ich mir echt schwer.
Ja, und wenn dann halt so Blüten wie zuletzt Dennis Scheck und Ildikó von Kürti, wo das dann zwar unterhaltsam, aber schlussendlich man sich auch davor drückt zu sagen, worum geht's uns hier eigentlich? Sehe ich schon auch so, dass das schwierig ist. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass niemand elitär sein will, zumindest mal auf den ersten Blick, aber auf den zweiten sehr wohl, und mich sich dann auch fragen kann, ja, aber was heißt das denn? Klar kann ich mehr erkennen, wenn ich mehr weiß. Das ist natürlich so. Aber wie benenne ich es wirklich?
Da hängt so wahnsinnig viel dran, weißt du? Das wäre eine riesige und auch wahnsinnig lohnende Diskussion, was mit Bildung und Allgemeinbildung und Wissen und einfach, was wollen wir von Kultur eigentlich? Das wäre so wichtig, mal darüber eingehend zu diskutieren.
Ja. Absolut. Und du bist ja also du jetzt als Schriftsteller, als Drehbuchautor bist ja damit konfrontiert, weil so entstehen Programme. Nehme ich mal an. Ich aus der Kinder- und Jugendliteratur kommend bin ständig in der Defensive im Grunde. Also ich mache das nicht, weil ich so denke, wer das erklärt haben will, der soll halt einfach erst mal Kinder- und Jugendliteratur lesen und dann können wir weitersprechen. Aber sie ist der Unterhaltungsliteratur zugeordnet und damit weg vom Fenster, mehr oder weniger, also zumindest in diesen Debatten. Das geht sehr schnell, dann ist sie die kleine Schwester und bitte an den Katzentisch, danke. Du machst ja Dokumentarfilme und hast nun just über zwei Größen der Kinder- und Jugendliteratur Dokumentarfilme gedreht, den einen über Ottfried Preußler, der andere über Michael Ende erscheint im Dezember diesen Jahres. Hast du da beim Auswählen daran gedacht, dass das ja jetzt Kinder- und Jugendliteratur ist und vielleicht schwierig ist oder auch nicht? Oder wie hast du ausgesucht, diese beiden ausgerechnet?
Das ist ziemlich unsexy, muss ich sagen. Also es gibt zwei Kriterien. Das erste ist beim Film, Fernsehen, Rundfunk das immer noch Ausschlaggebende, obwohl es immer vehement von Redakteuren verneint wird und sie am Ende aber doch immer danach entscheiden, ist der Jahrestag. Ottfried Preußler, 100. und so. Ja. Und bei Michael Ende hat es sich ein bisschen anders verhalten. Insofern kann man das auch Redakteuren zugute halten. Weil der Preußler-Film relativ gut ankam,
war ich dann im Überschwang nach der Premiere, habe ich dann gesagt, ich würde gerne einen Film über Michael Ende machen, wie schaut's aus? Und alle waren irgendwie so euphorisiert von dieser Premiere, dass dann mir kurzerhand sofort eine Zusage gegeben wurde. Gott sei Dank, sonst braucht man immer einen Jahrestag. Letztlich sind es natürlich zwei Autoren, die mir wahnsinnig viel bedeutet haben und immer noch bedeuten. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Die Filme, die ich mache, die Themen werden ja nicht von außen an mich herangetragen, sondern es kommt ja alles von mir.
Du verbringst auch sehr viel Zeit mit denen. Also da musst du sie schon aus irgendeinem Grund faszinierend finden. Ja. Was waren denn die Gründe? Jetzt bleiben wir mal bei den beiden, Preußler und Ende.
Naja, bei Preußler, der krabbert. Ich habe vorhin behauptet, ich hätte nicht Jugendbücher in meiner Jugend gelesen. Das muss ich sofort revidieren. Krabbert. Wie viele, wie ich dann festgestellt habe, weiß ich ganz genau, wann, wo und wie ich es gelesen habe. Das ist, glaube ich, nicht bei vielen Büchern der Fall. In einer Nacht habe ich es durchgelesen. Und sowas bleibt natürlich. Also ich habe es seitdem, weil ich mir dieses Erlebnis auch nicht kaputt machen wollte, habe ich es nicht mehr gelesen, auch nicht für den Film. Weil das so ein starker Eindruck war. Bis heute begleitet mich diese Lektüre dieses Buches. Wahrscheinlich wäre mein Blick auf das Buch heute ein komplett anderer. Vielleicht würde ich es gar nicht mehr so gut finden. Ich habe Preußler mal kennengelernt. Ich habe ja Germanistik studiert. Er kam in ein Seminar von einem Professor, der mit ihm befreundet war. Und diese völlig unscheinbare, aber irgendwie freundliche Gestalt hat mich sehr beeindruckt. Dass der Krabbert geschrieben haben soll, konnte ich irgendwie überhaupt nicht zusammenkriegen. Und diese Diskrepanz hat mich dann umso mehr interessiert und davon handelt ja auch der Film. Also um es jetzt mal in den Worten des Fernsehens zu sagen, ihn umgab ein dunkles Geheimnis.
Oh, das wäre jetzt der Pitch-Text, sehr schön.
Yes, so macht man das, genau. Totaler Schmarrn, aber so macht man das, ja. Ja, und Michael Ende hat mir als Schriftsteller schon, muss ich sagen, wesentlich mehr bedeutet als Preußler. Wenn man jetzt nach klassisch-literarischen Qualitäten sucht, würde ich ihn jetzt schon noch mal als anspruchsvoller, es heißt nicht, dass er besser ist, aber anspruchsvoller als Preußler bezeichnen. Vielleicht ist Ende tatsächlich auch in seinen Jugendbüchern noch mehr ein Autor, das, was man heute All-Ager nennt. Man kann auch als Erwachsener die unendliche Geschichte und Momo lesen, ohne da irgendwie das Gefühl zu haben, oh, jetzt habe ich aber Guilty Pleasure, jetzt habe ich irgendwie einen Jugendbuchroman gelesen, weil da ist so viel drin, während bei Die kleine Hexe oder Kleiner Wassermann oder so, das ist halt wirklich primär, würde ich sagen, für ein kindliches Publikum geschrieben. Bei Krabbert wiederum, das ist vielleicht so ähnlich wie die unendliche Geschichte, wobei es jetzt nicht so philosophisch ist, sondern eher halt legendenhaft.
Und dann, wie gehst du vor? Also wie, das ist ja auch immer, so wie bei deinem Schreiben, auch sehr viel Stoff im Grunde. Ganz konkret, wie verwandelst du diese Bücher, diese Geschichten in, diese Lebensgeschichten natürlich auch in Filme? Gibt es da was allgemein Verbindliches für alle, auch für die?
Ich kann da schwer sagen, dass es immer so nach demselben Rezept läuft, obwohl es das wahrscheinlich tut. Aber so analysiere ich mich jetzt irgendwie nicht. Also es gibt natürlich dann immer so die 3, 4 Lebensereignisse, wo auch mir irgendwie klar ist, mir als ich sag mal im weitesten Sinne Geschichtenerzähler, das interessiert mich, das zu erzählen, diese Problematik oder diese Wegscheide im Leben. Also bei Michael Ende zum Beispiel die Geschichte mit seiner Frau, die so eine wichtige Mitarbeiterin, muss man letztlich sagen, von ihm war und die dann gestorben ist und sein ganzes Leben hat sich dann neu sortiert. Das ist irgendwie klar, wenn man sich ein Leben anschaut, das muss dann in dem Film vorkommen und dann zieht es natürlich nach sich. Dann muss man auch erzählen, wer war Ingeborg, seine Frau, wo kommt die her, warum haben die sich so angezogen? Und dann ganz wichtig, das sieht man, glaube ich, als Zuschauer halt immer nicht so, ganz pragmatische Sachen. Wenn ich über jemanden, der tot ist, einen Film mache und es gibt über bestimmte Kapitel in seinem Leben kein gutes Archivmaterial, Fotos oder Filme, ist das kaum erzählbar. Also wenn es von Ingeborg jetzt nicht Filme und Fotos geben würde, es wäre, wenn man nicht jetzt Reenactment macht, wozu meistens kein Geld da ist und was man auch nicht will, wie soll man diese Geschichte erzählen? Und wenn das dann nicht absolut notwendig ist, fällt dann so ein Aspekt halt dann aus solchen Gründen oft zur Seite.
Also das ist der zweite Schritt, nachdem ich mir irgendwie so ein Leben angeschaut habe und instinktiv irgendwie gesagt habe, das interessiert mich, das und das und das, schaue ich mir das gesamte Archivmaterial an, was es von einem Menschen gibt. Und dann wird es irgendwie stärker, weil oft gibt es dann im Archiv so Szenen, die ich gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Lass es Ottfried Preußler sein, der durch den Wald geht und sagt, das sieht ja aus wie die Hütte bei Krabbat oder so. Und dann greift ein Zahnrad ins andere. Dann weiß ich, okay, dann kann ich hier anknüpfen und die Handlung erzählen und das ist toll. Und was hat es mit diesem Wald auf sich? Gibt es den Wald vielleicht noch in dem Archivmaterial? Kann man da hinfahren? Und so, also dieses Gedankliche und auch das Praktische, was nicht unter meiner Kontrolle ist, was ja auch schön ist, das greift dann ineinander bei so Dokumentarfilmen.
Toll. Und immer geht es auch um dieses, wie mache ich's? Das finde ich hochspannend, wenn, denn das trifft ja aufs Schreiben genauso zu. Welcher Satz folgt auf den nächsten und wie geht's weiter und was will ich erzählen? Vielleicht noch zu den Dokumentarfilmen noch eine letzte Frage. Du hast ja auch über eben Werner Herzog, Rilke, Leonard Bernstein und viele andere diese Filmporträts, diese Lebensporträts gemacht. Gibt's da was, wo du sagst, ich merke, ich lande bei bestimmten Fragen, die mich einfach mit ziemlicher Regelmäßigkeit sehr anziehen?
Ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich glaube, so wie Werke entstehen, wo man dann sagt, das ist ja fast was Überpersönliches, so wie Krabbat, die unendliche Geschichte oder bei Werner Herzog, Fitzcarraldo. Wie entsteht sowas, was quasi bei Erscheinen, das, was man auf Englisch Instant Classic nennt, dass man das Gefühl hat, das war ja immer schon da. Wie kommt das zu sowas? Oft ist das natürlich die Frage danach, wie wird jemand Künstler und warum schafft er immer weiter? Stichwort Duser, ja. Also warum ist man so verrückt und versucht das auch gegen alle Widerstände des Lebens? Das ist ja eigentlich ein sehr undankbarer Job, Künstler zu sein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass was wird, ist kleiner, als dass es nichts wird. Das ist natürlich eine Frage, die mich interessiert und oft auch, was es so für einen im weitesten Sinne gesellschaftlichen, historischen Zusammenhang gibt. Also sagen wir dir, der Boden oder das Klima, in dem sowas möglich ist. Also es bringt ja nichts, dass es da einen Künstler gibt, der das Talent dazu hat und das möchte, sondern es muss ja auch sich einpassen in einen Zusammenhang und die Konstellation, wie bei Sternen, muss irgendwie richtig sein. Und dann gibt es diesen einen Moment, wo sowas möglich ist. Also Fitzcarraldo wäre heute nicht mehr möglich und sowas wie Rabat würde heute auch niemand mehr schreiben und 5 Jahre früher hätte es auch niemand schreiben können. Es war nur zu diesem Zeitpunkt möglich, sowohl aus der Biografie von Ottfried Preußler heraus als auch durch die Zeitumstände und diese größeren Zusammenhänge. Das finde ich immer sehr spannend.
Ich habe mich gefragt, also da habe ich jetzt aber vielleicht nicht so sehr an Preußler, aber zum Beispiel an Ende oder auch an Leonard Bernstein gefragt, ob es auch faszinieren kann, dass es ja immer auch erstaunlicherweise irgendwie Geschichten des Scheiterns sind. Also da sind zwei, die unglaublich erfolgreich sind, die aber nicht, also eine mögliche Lesart, nicht wirklich zufrieden sind, die sich irgendwie immer weiter abarbeiten. Und dann bin ich bei deinem Roman gelandet und dachte so, wenn man jetzt mal nur so die Titel anschaut, also Wallner beginnt zu fliegen, fängt total positiv an. Das Jahr, in dem ich aufhörte, mir Sorgen zu machen und anfing zu träumen, auch mit Aufwind. Dann wird es schon ein bisschen unheimlicher mit Geister und Schutzgebiete und dann. Wir sind jetzt 2017, die Verteidigung des Paradieses. Also man muss verteidigen. Die Privilegierten 2023, Generationenroman, alles wäre möglich gewesen, aber krachend gescheitert. Also habe ich so gelesen zumindest auch dein Sachbuch. Ende offen, kurzum. Ist da was dran? Also das hat ja was von einem Crescendo des vielleicht Unerfüllten, weiß ich nicht, oder des Scheiterns.
Das ist aber, glaube ich, dann eher so künstlerischer Magnetismus. Also ich habe das jetzt nicht mir als Ziel gesetzt, mir diese Figuren auszusuchen, sondern das findet sich irgendwie so. Und naja, vielleicht ist es auch irgendwie so eine Art verstecktes Selbsterkennen oder auch vielleicht die Problematik, die mich selber umtreibt. Irgendwie ist das Gefühl habe, ich tanze wirklich auf sehr vielen Hochzeiten, vielleicht zu vielen. Und möchte eigentlich nur das eine machen und bin da aber jetzt nicht so befriedigt von dem einen, dass ich von den anderen lassen könnte. Also Stichwort Bernstein oder Stichwort Michael Ende, wo man irgendwie sagen würde, Alter, also, du hast die West Side Story geschrieben. Wie kann es sein, dass du depressiv bist, weil jemand deine dritte Symphonie nicht so toll findet? Also, warum? Mhm. Und das war, bei Bernstein war das Grund für Depression, ist jetzt nicht einfach so dahingesagt. Er war wirklich depressiv deswegen und ist als unglücklicher Mensch gestorben. Bei Michael Ende war es jetzt nicht ganz so tragisch, aber auch der wollte eigentlich, und da sind wir wieder bei diesen alten Maßstäben, wollte als ernster, anspruchsvoller Autor wahrgenommen werden, was er damals nicht wurde und war auch unglücklich deswegen und hat ganz, ganz viele andere Sachen auch gemacht. Hat ja auch Opernlibretti geschrieben und Theaterstücke und auch ein guter Zeichner. Also diese Vielseitigkeit und dass man nicht sieht oder nicht zufrieden ist mit dem, was jetzt Außenstehende als die eigentliche Begabung ansehen würden, das ist schon so ein roter Faden und vielleicht ist es auch so ein Stück weit, dass ich mir da indirekt Gedanken über mich selber mache.
Du hast es vorher sehr zu Recht gesagt, man muss sich klar machen, was ein Leben als Künstler heißt. Ich glaube, da verschiebt sich auch viel, denn wir haben heute eine Rowling und diese Leute, die irre Erfolge einfahren und natürlich unglaublich wohlhabend sind dann irgendwann. Hm. Und wir haben aber eben auch die Geschichte, wo du immer noch den Spitzweg vor dir siehst, dem es durchs Dach ins Bett tröpfelt und er spannt einen Regenschirm auf. Wenn wir jetzt diesen Kulturbetrieb heute oder Literaturbetrieb und auch Dokumentarfilm machen etc. anschauen, wo findest du, stehen wir heute?
Also wenn du sagst, wie wichtig ist Kultur? Ja. Kultur ist das Erste, was eingespart wird. Ich bin absolut pessimistisch. Als ich angefangen habe im Kulturbetrieb im weitesten Sinne, das war 2007, 2008 ungefähr.
Da ist dein erster Roman erschienen, ne?
Ja, ich weiß gar nicht mehr wann genau. Ich glaube 2007. Ja. Seitdem bin ich quasi drin. Und natürlich gehörte es auch schon damals dazu, dass alle gesagt haben, oh, ganz schwierig und wird immer schwieriger. Und die Leute lesen nicht mehr. Mhm. Also den Spruch höre ich ja jetzt auch schon seit einem Vierteljahrhundert. Nur jetzt ist es leider wirklich so weit. Ja. Man scheut sich so ein bisschen davor zu sagen, dass es früher besser war, all die blöden Sprüche oder dass es immer schlimmer wird oder so. Aber ich habe jetzt tatsächlich das Gefühl und ich habe auch das Gefühl, dass ich es sagen kann und darf, weil ich wirklich tief in den Zusammenhängen bei Film, Fernsehen, Hörspiel, Zeitung, Literatur bin ich drin. Mhm. Also ich traue mir zu, ich behaupte, ich weiß, wie da die Mechanismen sind. Und ich kann wirklich guten Gewissens sagen, dass eine absolute Katastrophenstimmung überall ist. Und de facto wird einfach alles reduziert. Und es wird immer schwieriger, die Texte, die man früher als literarisch bezeichnet hat, beim Verlag unterzubringen. Die Form des kapitalistischen Denkens hat sich so maximiert, zu Ungunsten einer Vorstellung von Bildung und der Wichtigkeit von, ja, wie soll man sagen, der Kultur oder warum das wichtig ist, dass ich wirklich, also ich möchte nicht sagen, ich sehe schwarz, aber ich sehe mindestens grau für all diese Medien, die ich aufgezählt habe.
Auch nochmal ein Verweis auf Momo, wo es ja auch darum geht, nicht nur das, was schätzbar ist, zählbar ist, zählt und das geht so verloren. Dieser pessimistische Blick, der ist nicht nur deiner. Also jetzt zuletzt war wieder eine Studie vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Kinder und Jugendliche kaufen keine Bücher mehr. Im Vergleich zum Vorjahr ist es um 30% eingebrochen. Keine Lesekompetenz und so weiter. Das wissen wir seit 20 Jahren oder 25 seit der ersten PISA-Studie. Und trotzdem wird nichts getan. Also was kann man denn tun? Was tust du?
Was tue ich?
Eine Antwort habe ich. Was?
Ich überlebe in diesem Betrieb. Das ist schwierig genug. Ja. Also, dass ich da jetzt irgendwie Initiativen gründen würde, wie ich es gern hätte, no way. Also ich habe weder zeitliche noch finanzielle Kapazitäten, um das zustande zu kriegen. Das klingt ein bisschen hart, aber ich würde an dieser Stelle nicht mehr auf den Staat bauen, nach vielen Enttäuschungen, was das Bildungssystem angeht, sondern da helfen nur noch Eigeninitiativen. Also ich hätte viele Ideen und größte Lust, wie soll ich sagen, künstlerische Initiativen für Schulen, könnte ich mein Leben damit bestreiten. Also es würde mir total Spaß machen.
Also wenn es was gibt, was bewegt hat in der letzten Zeit, dann sind es diese Art von Initiativen.
Ja klar, das ist ja auch, weißt du, das ist ja auch das, was einen verrückt macht, dass das
Leute gibt, die so viel Geld haben.
Mhm. Ja.
Und wo sind die? Wo ist das Geld von denen? Mhm. Weißt du?
Ja, absolut, um das da reinzustecken. Also um zu sagen, doch, lesen ohne das geht's nicht, weil wenn wir das nicht machen, denken wir irgendwann nicht mehr und wir sind eh auf dem besten Weg dahin. Ich finde, ja, du tust sehr wohl was, nämlich, ich sag's jetzt nochmal, einfach kompliziert, euer Podcast. Und und der ist ja nämlich so, also wenn ich das mal so sagen darf, und ich mein's als größtes Lob, der ist so gegen jeden Trend. Der ist voller Schachtelsätze übrigens. Und man muss sehr genau zuhören. Und da geht es um nicht gerade um das, was wir alle immer hören und lesen. Aber da sind zwei, die das aufdröseln. Und ihr sagt es ja selber, alles wird einfach, wenn man begeistert ist. Und das teilt sich da mit und ist ein Forum. Ich bin mal gespannt. Ich werde dich mal in einem Jahr fragen, wie die Zahlen sind.
Oh, bitte nicht. Klar, ich habe so die Befürchtung, dass wir im niedrigen, dreistelligen Bereich sein werden. Aber wir haben ja beide gesagt, Philipp und ich, wir machen das, weil wir begeistert sind von was. Und vor allem, um Sachen wie Faust 2 lesen zu müssen und uns drüber zu unterhalten. Sonst hat es keinen Sinn. Also ich habe auch keine Lust, da wieder irgendwas, wie man so sagt, Niedrigschwelliges zu machen. Das gibt es genug, das können andere viel besser. Aber diese Unterhaltung, die Philipp und ich sonst auch führen, das hat, glaube ich, irgendwie einen Wert. Ja.
Und du hast völlig recht, man muss da mal geordnet, finde ich, drüber nachdenken, weil all diese Begriffe sind voller Wertungen und die sind nicht nötig und ich glaube, ganz oft nicht so gemeint. Aber niedrigschwellig heißt natürlich einfach simpel, was weiß ich, also alles Abwertung, obwohl das gar nicht abwertend ist. Das Einfache ist ja...
Naja, das heißt vor allem, ich bin ein bisschen höher als die anderen.
Ja, genau, toll, juhu!
Wenn's wer die Schwelle niedrig macht, das ist das Interessante, dass die Leute, die gegen den Begriff der Elite sind, sich durch diesen Begriff ja selber genau dahin stellen und auch quasi sagen, sie sind die Gatekeeper, die jetzt dem dummen Volk irgendwie das mal nahe bringen. Unglaublich. Ja. Aber
und die Elite, die sich gern selbst dazu erklärt und man sich wundert, nach welchen Kriterien. Thomas, jetzt wird ein neuer Roman von dir erscheinen im September. Mhm. Schwestern, da will ich natürlich auch noch was zu hören. Kannst du uns erzählen, worum es geht?
Ich soll jetzt pitchen.
Nein, du sollst erzählen.
Ich mach lieber den Doderer. Es geht eigentlich um gar nichts.
Das stimmt nicht, ich habe es gelesen. Alles gelogen.
Ja. Ja, aber also jetzt geht tatsächlich, ich bin da so schlecht drin. Und die Frage wurde mir schon jetzt ein paar Mal gestellt und alle haben irgendwie gesagt, um Gottes Willen, also da musst du jetzt wirklich mal was anderes überlegen, wenn du den Inhalt zusammenfasst, weil das kauft niemand, das will niemand lesen, wenn du das so machst. Aber ich kann es auch nicht anders, es müssen andere, das musst du dann irgendwie machen.
Ja, ich mache es auf jeden Fall, aber natürlich nicht jetzt im Voraus, aber...
Ich kann dir nur sagen, mich haben verschiedene Sachen interessiert und die zum Schreiben gebracht. Das erste war natürlich eine Schwesternbeziehung. Die eine Schwester ist zwar älter, aber geistig beeinträchtigt, leicht geistig beeinträchtigt. Und die jüngere Schwester ist lebenslänglich eigentlich an sie gebunden dadurch. In Liebe, aber auch in Fürsorgepflicht. So, und dieses Schwesternverhältnis, was jetzt auch losgelöst ist von dieser Beeinträchtigung, ist einfach ein Verhältnis eben, ein lebenslanges Verhältnis. Das hat mich fasziniert, auch aus, ich möchte es nicht verschweigen, autobiografischen Gründen, weil ich in der Familie genau dieses Paar habe. Und dann eher so eine Nerd-Formsache. Ich habe mir drei kurze Momente im Leben der kleinen Schwester ausgesucht, jung, mittelalt, alt. Immer ein paar Stunden, wie in so Echtzeit erzählt, wo eben tatsächlich Doderer überhaupt nichts passiert, äußerlich. Aber innerlich ganz viel werden die Weichen ihres Lebens neu gestellt. Und das ist auch so eine Frage, die mich selber umtreibt. Vielleicht auch, wenn du fragst, worum geht's in den Filmen? Gibt es die Momente, in denen sich ein Leben entscheidet? In dem plötzlich man es knacken hört und die Weiche wird umgestellt? Das war so eine Frage, die mich umgetrieben hat. Und das treibt eben auch die Hauptfigur um, die Bettina. Ja, man kann pauschal oder banal, könnte man sagen, habe ich mein Leben selbst in der Hand? Und dann 20 Jahre später war das die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe oder hat die eigentlich jemand anderer für mich getroffen?
Ja, und es ist ja nun gar nicht banal, sich zu fragen, habe ich mein Leben in der Hand? Und vor allen Dingen, wenn ich finde, dass ja, was mache ich dann? Also ich habe es gelesen als ein Roman der großen Befreiung mit allem Schmerz, der da dazu gehört. Und ich muss es dich fragen, du als Mann, glaubst du, dass du, die Frage wirst du auch noch öfter hören, jetzt kannst du schon mal üben.
Okay.
Kannst du das völlig abstrahieren, sagst, hier sind zwei Schwestern, die mich interessieren, egal, dass ich ein Mann bin? Oder glaubst du, dass du doch anders schaust?
Klar schaue ich anders, das wäre jetzt ja vermessen zu sagen, aber weißt du, ich habe in der Uni ein Seminar belegt, ziemlich am Anfang, Frauenliteratur. Ich war der einzige Mann in dem Seminar und wir haben versucht herauszufinden, schreiben Frauen anders als Männer? Gibt es was spezifisch Weibliches? Was denkst du, war das Ergebnis? Es war alles Konstrukt.
Ja.
Es war wirklich alles Konstrukt. Du konntest es nicht sagen.
Ja.
Und es gab Texte von Männern, wo jeder gesagt hat, das muss eine Frau geschrieben haben und umgekehrt.
Also ihr habt so Blindverkostung gemacht.
Auch, ja.
Sozusagen.
Und das war für mich als jungen Studenten war das wirklich ein Eye-Opener. Also du kannst es nicht bestimmen. Und deswegen sind diese ganzen Diskussionen heute auch für mich, sorry, einfach Banane, weil es ist ein Konstrukt. Natürlich nehme ich die Welt anders wahr, aber es gibt so bestimmte Begriffe, die erwartet man dann einfach bei Texten, die angeblich von Frauen geschrieben wurden und dann sagt jeder, das ist weiblich, weibliches Erzählen und so. Das gehört irgendwie zu dem Setzkasten, das ist letztlich ein Klischee, ja. Und deswegen, also Entschuldigung, was wäre ich für ein Schriftsteller, wenn ich nicht die Arroganz hätte zu sagen, ich kann, natürlich kann ich aus der Perspektive einer Frau erzählen. Also bitte, es ist ja gerade die Herausforderung oder die Freude, die ich als Schriftsteller habe, Sachen zu erzählen, die nicht ich bin. Wie langweilig, wenn ich jetzt immer von meinem furchtbaren Leben erzählen würde. Das möchte ich nicht und das möchte auch kein anderer.
Naja, es möchten ziemlich viele übrigens.
Furchtbar.
Also ich meine nicht umsonst,
Stichwort
blüht die autofiktionale Literatur. Das ist ja schon auffällig.
Nicht zu Ende gelesene Bücher, sage ich da nur. Also das ist mein Literaturbegriff. Das Ich ist nicht genug. Also ich muss woanders hin. Bitte nicht zu mir selber.
Thomas, was für ein Schlusswort.
Oh je. Wird mir vor die Füße fallen, ich sehe es schon.
Möchtest
in
du
zwei
noch
Monaten sagt dann irgendwie, ich habe da diesen Podcast gehört und da haben sie das gesagt, wie können sie das nochmal erklären? Ich fand das ein bisschen seltsam.
Nur nicht ich finde das mega. Möchtest du noch was hinzufügen? Weil es wäre für mich,
es war mir eine große Freude, Christine, es war wunderbar.
Oh, Thomas, das kann ich nur von Herzen an dich zurückgeben. Vielen, vielen Dank.
Dank dir.
Ich sage jetzt mal tschüss und bis ganz bald.
Auf bald. Tschüss.
Das war's für heute. Das war die 128. Freigeistern-Folge. Das war Kulturgeistern. Das Gespräch mit Thomas von Steinecker. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 30. Juli, dann mit einem neuen Lesen und Lesen lassen, voller Sommer und hitzefrei. Ich freue mich drauf, ich freue mich auf euch. Tschüss.